Vor ziemlich genau 2 Jahren, und zwar ganz genau am 18.07.2021, wurde diese Gemeinde hier gegründet, beziehungsweise haben wir uns als Gemeinde zum ersten Mal getroffen. Und ich hatte damals gepredigt, und zwar über Psalm 1. Und heute will ich mit Psalm 2 weitermachen. Ja, nach einigen Predigtreihen soll es jetzt heute über Psalm 2 gehen. Quasi nach 2 Jahren hier im Anschluss weitermachen. Ich will uns in Psalm 2 gleich zu Beginn vorlesen. Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen Jahwe und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnungen Jahwes bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet Jahwe mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Ich bete nochmal. Vater, wir haben diesen mächtigen Psalm hier, ja, der auch so oft dann im Neuen Testament verwendet wird, wo wir sehen, dass es ja ein wichtiger, aussagekräftiger Psalm ist. Und ich bitte dich, Herr, lass es auch uns wichtig werden und Veränderungen in uns schaffen, wenn wir jetzt auf dein Wort hören. Schenk du bitte Hilfe im Reden und auch im Zuhören. Und wirk bitte durch deinen Geist an uns, wenn wir dein Wort hören. Danke dir dafür. Amen. Meine Überschreibung von dem Psalm heißt glückliche Unterwerfung unter König Christus. Glückliche Unterwerfung unter König Christus. Und man kann es in 3 Teile einteilen, diesen Psalm. Zwar die ersten 3 Verse geht es um dein gottloser Weg. In Vers 4 bis 9 geht es um, er vergeht durch König Christus. Und noch in den letzten Versen, außer du kehrst davon um und birgst dich bei ihm. Also ich habe es aber in einen Satz gepackt, diese 3 Teilabschnitte, dein gottloser Weg vergeht durch König Christus, außer du kehrst davon um und birgst dich bei ihm. Eine kurze Hinführung, aber zu den Psalmen. Die Psalmen sind nicht wild zusammengewürfelt, auch wenn man das vielleicht manchmal meint, man liest einen Psalm und liest einen anderen und denkt, oh, haben die was miteinander zu tun? Wahrscheinlich nicht, aber ist nicht so. Die sind nicht wild zusammengewürfelt, sondern die Psalmen haben einen bestimmten Aufbau mit bestimmten Themen, um uns eine bestimmte Aussage zu geben. Wenn es mehr interessiert, ich hatte in der Predigt zu Psalm 1 schon mal ein bisschen was dazu gesagt, hatte in unserer vorigen Gemeinde, hatte ich auch darüber schon mal eine ausführliche Bibelstunde dazu gehalten, kann auch beides nachgehört werden. Nur mal so ganz grob, das Hauptthema der Psalmen ist die Königsherrschaft Gottes und seines Messias und wie sich diese Königsherrschaft auf die Welt auswirkt. Um das geht's eigentlich hauptsächlich in den Psalmen. Diese Herrschaft wird vor allem von einem Ort aus beschrieben. Und dieser Ort ist Zion, was nicht jetzt einfach nur Jerusalem meint, sondern Zion steht in der Bibel allgemein für die Gegenwart Gottes. Das kann mal in Jerusalem sein, das kann aber auch im Himmel sein. Steht allgemein für die Gegenwart Gottes in seinem Volk. Und diese Herrschaft konzentriert sich vor allem auf eine Person, nämlich auf den Messias, der uns in den Psalmen vorgestellt wird. Er ist dieser König, der die Königsherrschaft Gottes ausführt auf der Erde. Um uns das alles zu zeigen, haben die Psalmen ein Eingangstor, beziehungsweise einen Anfang, ja, ein Eingangstor, an dem uns erklärt wird, wie man jetzt diesen Psalm oder den ganzen Psalter richtig betet und studiert. Und sie haben einen Ausgang, wo uns dann gezeigt wird, wie soll ich damit, wenn ich das alles gelernt habe, nach 150 Psalmen, wie soll ich jetzt damit richtig leben? Ja, und zwar macht uns dieses Ausgangstor das klar, in den Psalmen 146 bis 150, wir leben richtig damit in der Anbetung Gottes, weil er der König ist. Das Eingangstor bilden Psalm 1 und 2 zusammen. Wird zum Beispiel darin deutlich, dass wir hier keine Überschriften über den Psalmen haben, wo zum Beispiel eine Autorenangabe oder so drinstehen würde. Obwohl sonst in dem ersten Psalmbuch es immer, bis auf zwei weitere Ausnahmen, und die haben auch einen Grund, weil sie mit den anderen Psalmen zusammengehören, weil sonst immer eine Überschrift in dem ersten Psalmbuch drinsteht. Nur Psalm 1 und Psalm 2, die stechen da raus. Obwohl wir zum Beispiel aus Apostelgeschichte 4,25 wissen, dass Psalm 2 von David stammt. Aber es ist hier nicht genannt und ich denke ganz bewusst. Dass es diese beiden Psalmen auch zusammen sind, das wird uns auch ziemlich schnell deutlich, wenn wir sie lesen. Ja, wir lesen einfach mal nur den ersten Teil von Psalm 1, der beginnt mit: Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen und so weiter. Und guck mal, wie Psalm 2 endet. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Wer glücklich zu schätzen ist, das bildet die Klammer um diese beiden Psalmen. Sie zusammen zeigen uns also schon, wer glücklich sein darf und geben uns somit auch eine Richtung auf, wie man den ganzen Psalter lesen soll und um was es geht. Unter anderem eben darum, wer glücklich sein darf, wer zu den Gerechten gehört. Das hat uns schon Psalm 1 gezeigt, den wir uns zugegebenermaßen schon vor einer Weile, ist eine Weile her, dass wir uns den angeschaut haben, deswegen nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Wer wirklich glücklich sein darf, hat uns Psalm 1 schon gezeigt. Und zwar, der eine Gerechte darf glücklich sein. Und dieser eine Gerechte ist unser Herr Jesus. Wer darf also nicht glücklich sein? Alle anderen, nämlich die vielen Ungerechten. Also du, ich, wir alle, weil wir Sünder sind. Und weil Gott Sünde straft, wir dürfen nicht glücklich sein. Ziemlich doof, oder? Das Gute ist, Psalm 1 endet nicht in Vers 5 mit der Aussage, die ich gerade so in meinen Worten gesagt habe, sondern Psalm 1 endet in Vers 6, wo die vielen Gerechten beschrieben werden, die genauso glücklich sein dürfen. Warum? Wegen dem einen Gerechten. Die vielen Gerechten sind diejenigen, die zu dem einen Gerechten gehören und deswegen auch glücklich sein dürfen. Weil in Christus, wenn du zu Christus gehörst, dann gehört dir seine Gerechtigkeit und du darfst deswegen auch glücklich sein. Nicht, weil du eine Gerechtigkeit hast, Nur der Gerechte kann glücklich sein, sagt uns Psalm 1. Und es ist nicht deine, aber seine, wenn du zu ihm gehörst. Und damit kommen wir auch schon direkt in Psalm 2 zu den ersten drei Versen. Die sagen uns nämlich genau das Gegenteil. Wer darf nämlich, beziehungsweise wer nicht zu diesem Jesus umkehrt und wer gottlos bleibt, der wird niemals ewig glücklich sein, weil sein Weg vergeht, der taugt nicht für die Ewigkeit. In diesen ersten drei Versen von Psalm 2, da wird uns ebenfalls dieser gottlose Weg beschrieben, den wir uns dann gleich auch als ersten Punkt angucken. Noch ganz kurz, wir wissen ja jetzt hier aus Apostelgeschichte 4, 25, dass David diesen Psalm geschrieben hat. Ja, er wird ihn sicherlich in seiner Königszeit geschrieben haben. Und somit geht es auch hier in diesem Psalm ein Stück weit um David. Ja, David, er war auch ein Gesalbter. Ja, er war ja zum König gesalbt worden. Das heißt, er war auch ein Messias Gottes. Ja, Messias heißt ja nichts anderes als Gesalbter. David war somit auch ein Messias Gottes, wie es hier in Vers 2 heißt. Ja, dieser, dass sie gegen den Herrn und seinen Gesalbten, können wir auch sagen, gegen den Herrn und seinen Messias, das wäre dann einfach nur ein bisschen näher am Hebräischen, also beziehungsweise nicht direkt übersetzt. So war der David ein Gesalbter und als König war er nicht nur ein Gesalbter eben zum König, sondern als König war er auch ein Sohn Gottes. Ja, die Königin Israel, es wird aus anderen Stellen auch klar, die wurden auch Söhne Gottes genannt. Aber, jetzt muss ich ein großes Aber setzen, David war das ein Stück weit, deswegen geht es auch ein Stück weit hier um ihn. Aber so vermessen war der David nicht zu meinen, dass er dieser Messias und dieser Sohn Gottes hier aus Psalm 2 wäre, obwohl er als König Israel schon ein Messias und ein Sohn Gottes war. Als diese Stellung als König hatte er, oder durch diese Stellung als König hatte er auch diese Titel. Aber er war niemals so vermessen zu meinen, dass er hier über sich schreibt. Ja, die ganze Sprache dieses Psalms, die ist so übertrieben, dass sie für einen menschlichen König, der einigermaßen demütig mit Gott lebt, dass das einen menschlichen König meinen könnte. Ja, sondern dieser Psalm hier, der soll uns absichtlich mit dieser, sag mal, großen, erhabenen Sprache, soll er uns absichtlich zum größeren David, zum größten und eigentlichen Messias und Sohn Gottes führen und soll uns Jesus Christus zeigen, von dem dieser Psalm hier vor allem und in erster Linie handelt. Und deswegen steht wohl auch keine menschliche Autorenangabe über diesen Psalm, weil der uns zeigen, weil uns das Ganze dann zeigen soll, wie dieser Psalm und auch die folgenden Psalme verstanden werden soll. Nämlich, dass es vor allem immer um Christus geht. Selbst wenn uns mein Mensch, ihr König, beschrieben wird, letztlich soll es um den wahren König dabei gehen. Das steckt immer dahinter. Kommen wir also zu dem ersten Punkt, die ersten drei Verse, dein gottloser Weg. Ich lese uns nochmal vor. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Wie als auch die Sprüche beginnt auch der Psalter mit einer Warnung vor dem gottlosen Weg. Ja, hatten wir schon in Psalm 1, haben wir jetzt hier in Psalm 2. Eine Warnung davor, gottlos zu sein. Damit beginnt der Psalter. Wenn ihr mal, könnt ihr daheim gerne machen, Sprüche 1 aufschlagt. Vers 8 bis 19 ist dabei thematisch wie Psalm 1 und Vers 20 bis 33 ist thematisch wie Psalm 2. Ja, wo man schon auch innerhalb der Weisheitsliteratur diese ähnlichen Themen sehen. Weil seit dem Sündenfall passiert genau das immer wieder. Könige, Fürsten, aber auch die einfachsten Menschen, die eigentlich gar nichts zustande bringen, die rebellieren immer wieder gegen Gott und seinen Gesalbten, gegen den Herrn und seinen Messias. So sind wir Menschen. So bist du, so bin ich. So ist unser Herz. Ja, unser Herz als unser Kontrollzentrum ist geprägt von diesem einen Satz, der uns hier in Vers 3 beschrieben wird. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Ja, wir wollen unsere Abhängigkeit von Gott permanent über Bord werfen. Ja, wir wollen uns eigentlich von allem lossagen, was so über uns souverän bestimmt. Wir wollen selber unser Gott sein. Geht schon los im Garten Eden, ihr werdet sein wie Gott. Ja, ihr müsst nicht auf das hören, was Gott gesagt hat, bestimmt doch einfach selbst, dann werdet ihr sein wie Gott. So ist unser Herz seitdem geprägt. Und es fängt schon bei den Kleinsten an, bei den ganz kleinen Kindern, sobald sie, also es fängt schon vorher an, aber sobald sie eigentlich schwätzen können, beginnt irgendwie jeder Satz mit Aber oder mit Nein. Also, ich denke, die Kinder haben, die können es verstehen und die anderen haben es sicherlich auch schon oft genug gehört. Gottes gute Ordnung, die kommt uns vor wie Stricke, wie es hier heißt. Ja, Stricke, die uns fesseln, obwohl sie uns eigentlich doch nur gute und sichere Leitplanken sind, die uns vor dem Totalschaden bewahren. Hier wird Freiheit von Gott gefordert in diesen ersten drei Versen. Freiheit von Gott wollen sie hier. Sich Gottes Weisungen entziehen, wie wir es eigentlich nur so gut in unserer Gesellschaft sehen, oder? Überall wird öffentlich dagegen gewettert und noch mehr Ordnung Gottes abgeschafft. Nicht nur jetzt bei der Geschlechter- oder Ehefrage, auch in sonstigen Fragen wird so von Gottes Ordnung abgeschafft, die uns eigentlich ja erstmal auch unsere Gesellschaft zu erblühen haben lassen. Aber sind wir doch mal ehrlich, wir müssen doch eigentlich gar nicht irgendwo anders hingucken, oder? Gucken wir doch einfach mal bei uns hin. Wie oft wolltest du schon ausbrechen aus der Beziehung mit Gott, einfach mal dein eigener Herr sein? Vielleicht auch manchmal nur bei gewissen Themen oder mal einfach eine gewisse Zeit, einfach mal deine Ruhe von allem haben. Wie oft war das schon so? Vielleicht auch nur in einem gewissen Bereich, wo du, den du nicht verstehst oder was auch immer. Wie oft wolltest du das schon? Wie oft wollte ich das schon? Wir sehen diese Rebellion also ganz konkret in unserem Leben. Aber eigentlich so ihren Höhepunkt hat diese Rebellion bei Jesu, während Jesu Erdenleben eigentlich damals gehabt, als er am Kreuz seinen Höhepunkt erreicht hat und da die weltliche Führung und die religiöse Führung zusammen kamen und gemeint haben, nun endlich die Stricke Gottes zerrissen zu haben und den Messias los zu sein. Aus dem Grund wird dieser Psalm hier in der Apostelgeschichte zitiert von der jungen Gemeinde in Jerusalem, die verfolgt wurde, und dann sagte in Apostelgeschichte 4, ab Vers 24, genau diese Verse hier, sagen die in der Verfolgung, als sie das hörten, dass damals hier jetzt der, das war der Petrus und der Johannes, verfolgt wurden und deswegen auch geschlagen und so. Als sie es aber hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, Du, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Dort hat es damals seinen Höhepunkt erreicht, als sich alle gegen Christus, gegen den Gesalbten, versammelt haben und ihn loswerden wollten. Und David fragt sich in Vers 1, warum toben sie gegen Gott, wo doch ihr Weg vergeht? Warum? Das ist doch doof und sinnlos, gegen Gott anzutreten, gegen diesen erhabenen Gott. Aber dann die Frage an uns, warum tun wir es dann immer wieder? Warum meinen wir manchmal, dass wir anders wären? So ist also dein gottloser Weg. Was sind jetzt die Konsequenzen daraus? So, zweiter Punkt. Dein gottloser Weg, er vergeht durch König Christus. Vers 4 bis 9, er vergeht durch König Christus. Ich lese uns mal nur Vers 4. Da ist gleich die Antwort darauf, auf diesen gottlosen Weg. Und die heißt, der im Himmel thront, er lacht. Der Herr spottet über sie. Gott lacht einfach über unsere Gottlosigkeit. Vielleicht ein Bild, das wir nicht immer so von Gott haben, ja, dass er einfach nur darüber lacht. Aber er lacht nicht, weil er das lustig findet. Ganz im Gegenteil, er ist darüber sehr zornig, lesen wir dann später noch. Aber dieses Lachen Gottes ist ein spottendes Lachen, heißt es hier. Gott spottet über sowas Dummes, sich gegen ihn zu erheben. Ja, wir haben diese Aussagen in der Bibel, dass Gott in seiner allgemeinen Gnade gnädig mit jedem Menschen ist und jeden Menschen versorgt und in diesem Sinne auch liebt und dass er kein Gefallen am Tod des Gottlosen hat. Wir haben diese Verse und die müssen wir uns auch wichtig und hochhalten und die sind herrlich. Aber wir haben auch diesen Vers und noch einige andere, die ich jetzt noch nicht aufschlagen will, dass nicht zu viel wird, einige andere, die auch sowas sagen. Und das sehen wir, dass Gottes Geduld und Gnade mit Gottlosen auch ein Ende hat. Und wenn Gott dann mal anfängt, spöttisch zu lachen, dann gibt's für uns wirklich keinen Grund mehr zu lachen. Dann ist wirklich Schicht im Schacht. Gott lacht hier, weil er weiser ist als alle seine Feinde zusammen. Also ein Beispiel, stellt euch einfach nur den mächtigen Pharao damals in Ägypten vor, ja, der das gemeint hat, er kann das Volk Israel beherrschen und kann mit dem machen, was er will und dass er Gottes Volk entmachten kann, indem er ihre Jungs in den Nil geworfen hat und sie ertränkt hat. So hat er gemeint, könnte das Volk auslöschen. Als dann aber zur selben Zeit die eigene Tochter des Pharao einen von diesen Jungs, nämlich den Mose, aus dem Nil herausgerettet hat, der später der Befreier Israels wurde, und dass sie ihn auf ihrem eigenen Hof dann wie einen Fürsten erzogen hat, meint ihr, da hat Gott nicht gelacht? Das ist Gottes Ironie und Gottes Lachen, das wirklich triumphiert. Der Pharao meint, er könnte hier in dem Nil alle ertränken, aber seine eigene Tochter zieht aus dem Nil den Befreier. Das ist Gottes Gottes Lachen dann. Weil für Gott sind diese ganzen Anschläge der Menschen wirklich ein Klacks, ein Witz. Alle Rebellion des Teufels und aller Dämonen und aller wichtigen, unwichtigen Menschen zusammengesehen, das ist für Gott nur so, wie wenn irgend so ein kleiner, wütender Floh gegen einen Granitblock in der Größe des Mount Everest springt und meint, er könne diesen spalten. Es ist nichts bei Gott. Ein Witz für den felsenfesten Gott. Es macht keinen Unterschied bei Gott. Matthew Henry hatte recht, als er sagte, die törichten Anschläge der sündigen Menschenkinder sind für Gott Anlass, seine unendliche Weisheit und Macht zu entfalten. Und gerade die Angriffe von Satans Reich, die in unseren Augen furchtbar sind, sind in Gottes Augen verächtlich. Gott zeigt nämlich dadurch seine Macht, durch diese Angriffe. Und zwar durch seinen König Jesus Christus. Das zeigen uns dann jetzt Vers 5 und 6, wo er sagt, oder wo es heißt, dann spricht er sie in seinem Zorn an, in seiner Zornglut schreckt er sie, habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Trotz dass es für Gott ein Witz ist, erregt es seinen Zorn, heißt es hier. Er spricht sie in seiner Zornglut an. Warum? Es erschüttert ihn nicht. Es stürzt ihn nicht vom Thron. Aber es ist Majestätsbeleidigung in der höchsten Form. Und erregt seinen Zorn. Aber was ist Gottes Antwort? Sein König. Er sagt nämlich, warum tobt ihr gegen den gesalbten König? Ich habe ihn doch zum König geweiht. Da könnt ihr nichts mehr dran ändern. Dieser König, den er eingesetzt hat, ist natürlich Christus, der dann gleich auch in Vers 7 sagt, dass er der Sohn Gottes ist. Aber er ist nicht irgendein gewöhnlicher König, der jetzt hier beschrieben wird, sondern er ist ein König, wie wir ihn nicht aus der Geschichte kennen. Auch nicht aus der Geschichte Israels. Er ist ein König, der, wie es hier heißt, auf Zion eingesetzt oder auf Zion geweiht wurde. Ja, und Zion beschreibt in der Bibel den Ort, an dem Gott ganz besonders ist. Und beschreibt letztlich den Ort, an dem man Gott begegnen kann. Ja, deswegen, wo stand der Tempel? Auf Zion. Der Ort, an dem man Gemeinschaft mit Gott haben konnte. Und dort wurde dieser König geweiht. Das heißt, was ist dieser König? Auch noch. Er ist ein Priester. Er ist ein Priesterkönig. Ja, ein König, der beim Tempel geweiht wurde, der beim Tempel zum König gemacht wurde. Ein König, der auch im Tempel ist. Ja, und sagen wir mal jetzt nicht nur damals den Steintempel oder zu Zeiten Davids auch noch die Stiftshütte, ja, sondern sagen wir mal Tempel allgemein im Sinne der Gegenwart Gottes. Hier am Eingangstor der Psalmen wird uns was angedeutet. Ja, nicht so explizit wie später, aber was angedeutet, was uns dann in späteren Psalmen ausgeführt wird. Zum Beispiel Psalm 110, der Priesterkönig, der dort auf Gottes heiligen Berg dazu gemacht wurde. Jetzt, wie wurde Christus denn König? Natürlich, er ist Gott, er ist schon immer König. Aber er wurde auch als Mensch König. Ja, Jesus als Gott ist schon immer König, aber Jesus wurde Mensch. Und auch als Mensch musste er erstmal König werden, zum König eingesetzt werden. Und es geschah damals am Kreuz und in der Auferstehung. Da wurde er zum König eingesetzt. Ja, um das jetzt ausführlich auszuführen, das würde jetzt zu lange dauern. Aber ich habe auch hier schon mal an Ostern drüber gepredigt, nämlich wie das Johannesevangelium zeigt, dass Jesu Krönung am Kreuz geschah und dass die Bestätigung davon in der Auferstehung war. Ja, wenn es mehr interessiert, kann die Predigt Jesu Erhöhung im Johannesevangelium auch gern nachhören. Dort wurde also unser Priesterkönig eingesetzt, um der ganzen Welt präsentiert zu werden und für uns alle Siege zu erringen. Er ist unser Priester, er ist unser König und was ist er noch? Unser Prophet. Und als dieser Prophet spricht er jetzt auch in Vers 7 bis 9. Ja, ein Prophet gibt ja Gottes Worte, gibt er den Menschen. Und als dieser Prophet spricht jetzt dieser König auch, der auch auf Zion geweiht wurde, und sagt in Vers 7 bis 9, ich lese mal jetzt nur Vers 7, lasst mich die Anordnungen des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Dieser Titel, mein Sohn bist du, oder dieser Titel Sohn Gottes, der stammt aus 2. Samuel 7, Vers 14. Und ist ein Titel für den König auf dem Thron Davids. Und somit war der David, wie ich vorhin schon gesagt hatte, war ein Sohn Gottes. Ja, er war der Repräsentant der Herrschaft Gottes auf der Erde. Somit war er ein Sohn Gottes. Der Salomo war es und so weiter. Aber was wir in 2. Samuel 7 sehen, ist, dass es nicht nur diese menschlichen Könige meint, sondern dass hier von einem ewigen Königtum die Rede ist. Was Gott zu David sagt und ihm verheißt in diesem Davidsbund. Es ist ein ewiges Königtum. Und der David setzt sich nachher vor Gott nieder und ist völlig erstaunt und sagt, Gott, mit was habe ich das verdient? Dass du aus meinem Königtum dieses ewige Königtum dann bringst. Er hat es verstanden gehabt, dass es hier um was Ewiges geht, um einen ewigen König. Und letztlich ist somit dieser Titel Sohn Gottes erst richtig in Christus erfüllt. Auch wenn es, sagen wir mal, für eine gewisse Zeit auch auf diese menschlichen Könige zugetroffen hat. Letztlich erfüllt ist es nur in Christus, zu dem Gott gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Jesus ist also nicht nur der Sohn Gottes, weil er Gott ist und in ewiger Gemeinschaft mit dem Vater ist, auch, aber auch als Mensch wurde er Sohn Gottes, eingesetzter König über sein Volk. Aber was meint jetzt dieses, ich habe dich heute gezeugt? Das ist ja irgendwie, war auch immer so eine Stelle, wo ich so, ja, das ist nicht so eine ganz einfache Stelle. Und ist sie auch nicht. Vorhin in dem Bekenntnis, das wir uns angeschaut haben von Nicäa, wird uns was darüber gesagt, dass Jesus gezeugt, nicht geschaffen ist. Ja, wir haben, und denke auch, was die Bibel durchaus, was man davon herleiten kann, ist diese ewige Zeugung Jesu. Ja, also, dass er aus dem Vater kommt. Ja, aber jetzt nicht, es gab irgendwann mal einen Zeitpunkt, da ist Jesus so aus dem Vater rausgekommen, wie jetzt ein Kind aus der Mutter rauskommt, nicht so, sondern meint mehr diese ewige Abhängigkeit. Ja, es ist eine Sache, die ewig passiert. Es ist schwierig, aber es ist auch die Dreieinigkeit. Ja, wir können jetzt nicht sagen, das sind der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, und die haben die sind drei völlig eigenständige Persönlichkeiten, die, wo es keine Abgrenzung gibt. So ist es in der Dreieinigkeit nicht, sondern es ist was ewig, wo eine ewige Abhängigkeit und auch auseinander herkommen auch ist. Und es beschreibt diese ewige Zeugung Jesu, die auch da ist. Ja, als der Sohn kommt Jesus aus dem Vater, weil es aber nur einen einzigen Gott gibt, der in sich selbst dreieinig ist. Schwieriges Thema, deswegen auch solche schwierigen Umschreibungen. Und wir werden es nie so richtig hundertprozentig auf den Punkt bringen. Aber hier heißt es nicht, was von einer ewigen Zeugung, sondern hier heißt es was von einem heute. Heute habe ich dich gezeugt. Ja, somit, auch wenn diese ewige Zeugung Jesu stimmt, geht es hier drum, auch was Einmaliges. Aber Jesus hat doch irgendwie keinen Anfang, oder? Da gab es jetzt keinen Tag, wo man sagen kann, der hat einen Anfang. Als Mensch, ja. Da gab's seinen Geburtstag, der ziemlich sicher nicht am 25.12. oder 24.12. war, aber wir wissen es einfach nicht, wann er war. Deswegen hat man irgendwann mal einen Tag festgelegt. Aber das meint nicht diesen Tag, weil er ist sehr ewig. Dieser Vers 7, der wird häufig im Neuen Testament zitiert. Und wir schauen uns mal nur eine Stelle davon an, die uns auch das erklärt, was es denn meint. Ja, Apostelgeschichte 13. Haben wir eine Erklärung davon, was diese Zeugung Jesu meint? Ist am besten, das mit aufzuschlagen. In Apostelgeschichte 13, Vers 30, 32 und 33. Ich lasse einfach nur Vers 31 weg, dass es einfacher zu verstehen ist. Also Apostelgeschichte 13 ab Vers 30. Das ist die Rede von Paulus, die Predigt in Antiochia. Er redet von allem, was Christus getan hat, unter anderem von seiner Auferstehung. Schaut mal hier in Vers 30. Gott aber hat ihn, also Jesus, aus den Toten auferweckt. Und ihn, Vers 32, ihn verkündigen wir euch, und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Also hier ist von der Auferstehung Jesu die Rede. Und von dieser Auferstehung, also hier Vers 30, ja, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, sagen wir hier, wäre diese Erweckung. Also Totenauferstehung ist aus den Toten auferweckt und in Vers 33 heißt's, dass Gott uns die Verheißung erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Also ist die Auferweckung, Auferstehung Jesu gemeint mit diesem Erwecken hier, wie in Vers 30. Durch die Auferstehung hat Gott uns die Verheißung erfüllt und belegen tut der Paulus das mit Psalm 2, wie geschrieben steht im zweiten Psalm, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Also die Auferstehung hat mit dieser Zeugung zu tun. Durch die Auferstehung wurde der Herr Jesus gezeugt. Ja, dieses heute hier im Psalm 2 bezieht sich auf den Tag der Auferstehung. Mit Psalm 2, Vers 7 belegt Paulus diese Auferstehung. Sicher nicht ganz einfach zu verstehen. Römer 1 bringt noch ein bisschen mehr Licht in diese Sache, hoffe ich. In den ersten 4 Versen wird es auch nochmal gesagt. Römer 1, die ersten 4 Verse. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das Gott durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus Christus, heißt es hier, wurde also als Sohn Gottes, als dieser davidische König, wie es kurz davor heißt, er ist aus der Nachkommenschaft Davids, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes, haben wir diese Verbindung, also als Sohn Gottes, als dieser König wurde er aufgrund der Totenauferstehung eingesetzt. Lesen wir hier in Vers 4. Durch diese Auferstehung wurde der verheißene König aus der Nachkommenschaft Davids. So wurde er ein davidischer König. Durch die Auferstehung aus den Toten wurde er als Sohn Gottes eingesetzt. Als dieser eine König, der dann für immer regieren soll. Ja, durch die Auferstehung wurde er nicht nur ein menschlicher König, sondern er wurde automatisch auch ein, oder war der Erstling dieser neuen Schöpfung, wurde er dieser neue Mensch, der diese neue Menschheit auch begründet, das Volk Gottes. Somit ist er ihr König geworden, er ist der neue Stammvater des Volkes Gottes und ihr König, der dann in Kraft auf dem Thron sitzt. Und somit redet in Psalm 2, dieser Vers 7, vom gleichen wie eigentlich schon davor in Vers 6. Wo es heißt, ich habe meinen König geweiht auf Zion. Ja, das ist Jesu Einsetzung zum König. Und die geschah durch Kreuz und Auferstehung. Und als dieser eingesetzte König über das Volk Gottes und über die ganze Welt, sagt Jesus in Vers 8 und 9, was Gott ihm weitergesagt hat. Ja, als Prophet sagt er uns weiterhin Gottes Worte, die für ihn gelten, und sagt, Gott hat zu ihm gesagt, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Das ist seine umfassende Königsherrschaft. Gott, der Vater, hat zu seinem Sohn gesagt, dass er alle Herrschaft über die ganze Welt fordern darf und ein Reich bekommt, das bis an die Enden der Erde gehen. Vers 8. Und dass er darin herrschen darf, wie er will. Ja, das erinnert an viele, viele andere Stellen, die auf diesem Psalm dann anspielen. Ich erinnere nur kurz, Johannes 5, Vers 22, sagt Jesus, alles Gericht hat Gott dem Sohn übergeben. Ja, begründet sich hier, in dieser Verheißung. Damals hat es der Vater schon zum Sohn gesagt. Daniel 7, Vers 13 und 14, hat Daniel diese Vision von einem, dem alle Völker dienen, und der eine ewige, unzerstörbare Herrschaft hat. Das ist auch dieses Bild hier. Ja, Jesus Christus könnte jetzt schon alle seine Feinde zerschmettern oder zerschmeißen, wie es hier heißt. Und wie man das vielleicht so von dem Polterabend im Geschirr kennt, wo man es mit Absicht hinschmeißt, dass überall verteilt wird und der Bräutigam weit zu fegen hat. Er könnte das. Wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und er tut es auch teilweise jetzt schon. Aber er tut es nicht immer sofort und nicht immer für uns sichtbar. Und er behält sich auch einiges vor. Aber er wird es. Das ist sicher. Er wird es spätestens im Endgericht. Deswegen, dein gottloser Weg, er vergeht durch König Christus. Er ist nämlich eingesetzt worden als König, der richtet und der regiert. Wie kann ich dem jetzt entfliehen? noch die letzten drei Verse. Außer du kehrst davon um und birgst dich bei ihm. Weil jetzt in den letzten drei Versen spricht jetzt wieder der Psalmist, der David, und er zieht aus dem, was Gott zu seinem Messias gesagt hat, eine Schlussfolgerung. Und er sagt Folgendes: Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde, dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Leute, euer Toben, wie ich es in Vers 1 bis 3 beschrieben habe, das ist doch hirnrissig. Bei diesem König, der alle Macht hat. Lasst es, hört auf, ihr Wichtigen der Erde, die ihr irgendwas zu sagen habt. Hört auf, Gott loswerden zu wollen, sondern habt Gottesfurcht, lobt Gott und das immer mit einer zitternden Furcht vor dem Allmächtigen. Ja, jauchzt mit Zittern. Spurgeon sagte dazu: Heilige Furcht muss mit der Freude des Christen stets vereint sein. Das ist eine heilige Mischung, die auf dem Altar des Herrn einen süßen Geruch ausströmt. Lasst uns ja keinen anderen Weihrauch auf Gottes Altar bringen. Furcht ohne Freude ist Pein. Freude ohne heilige Furcht wäre Vermessenheit. Bei diesem Gott wäre das Vermessenheit. Nämlich die Furcht vor der wahren Gefahr der Sünde, die wird dich immer wieder zu Christus bringen, wo wahre Freude und auch Jauchzen dann ist. Es wird die Furcht vor der Sünde tun, dass du immer wieder zu Christus kommst und dich bei ihm birgst. Und deswegen unterwirf dich freudig, Jesus Christus. Küss ihm die Füße, heißt es hier. Ja? Küss den Sohn. Und wer anders ist dieser Sohn als Jesus Christus? Küss ihm die Füße, ja? Beugt euch vor ihn, heißt es letztlich. Warum? Sonst entbrennt sein Zorn gegen euch. Und es passiert leicht, steht hier, leicht entbrennt sein Zorn. Ja, wir haben diesen Ausspruch in 2. Mose 34, Vers 6, er ist langsam zum Zorn. Und es stimmt, ja, ist es. Wenn man mal bedenkt, wie viel zornerregende Dinge es gibt. Wenn sein Zorn immer schnell entbrennen würde, würde es hier nur brennen. Und zwar nicht nur Waldbrände. Es würde immer brennen. Ja, er ist langsam zum Zorn. Aber wenn wir das missbrauchen, dann kann dieser Zorn auch plötzlich losbrechen. Und leicht entbrennt er dann. Der sicherste Platz im Universum ist zu den Füßen unseres Königs und Retters Jesus Christus. Wie es auch diese Sünderin in Lukas 7, Vers 36 gemacht hat, die wegen ihren Sünden gezittert hat, aber nicht weglief, sondern die trotzdem zu Jesus kam, die sich vor ihm niedergebeugt hat, die sich bei ihm geborgen hat und seine Füße küsste und mit ihren Haaren dann die Tränen abgewischt hat. Sie hat, ich sag mal, das körperlich gemacht, was hier steht, ja, was wir nicht können, weil wir haben jetzt Jesus nicht mehr als Mensch auf dieser Erde. Aber wir sollen es genauso im Geiste tun. Und sie hat Vergebung gefunden, weil sie sich bei ihm geborgen hat. Er ist wie das Auge des Hurricanes. Ja, das Auge im Sturm. Was ist bei einem Hurricane? Drumherum überall Chaos und Zerstörung, aber drinnen im Auge des Sturms ist Ruhe. In Christus ist da Ruhe und Sicherheit. Deswegen bist du glücklich, wenn du dich bei ihm birgst, bei demjenigen, der dir in Psalm 1 als der einzig Gerechte vorgestellt wird. Und deswegen, wenn wir es zusammenfassen, kehr um von deiner Sünde, hör auf mit deiner Rebellion gegen Gott und unterwirf dich Christus, sonst erwartet dich ein übles Gericht. Egal, ob du irgendein kleiner Bürger oder ein großer König oder sonst irgendein Wichtiger bist, dich erwartet ein übles Gericht. Und wenn du einer bist, der sein Glück schon in der Unterordnung unter ihm gefunden hat, dann merkt dir das, was er in Matthäus 28 gesagt hat, in Vers 18 und 19, hat genau dieser König gesagt: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er hat alle Macht. Woher wissen wir das? Aus vielen Stellen, aber auch aus Psalm 2, wo uns das in großen Worten vorgestellt wird. Und deswegen kann er hier auch einfach hinstehen und sagen: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er hat sie. Und deswegen geh raus. Er hat die Macht. Deswegen kannst du rausgehen und predige das und rufe zur Versöhnung auf. Und sag zum Beispiel mit Psalm 34, Vers 9: Schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Amen.